Hallo und herzlich willkommen bei Out of the Office. Ich hoffe, euch Zuhörern geht es gut und ihr habt die letzten Wochen den Sommer in Deutschland nochmal richtig genossen, denn das Wetter wird ja jetzt dann eher wieder herbstlich aussehen. Und da wir heute auch wieder zu zweit sind und nicht Martina alles alleine machen muss, hi Martina, wie geht's dir heute so?
Hallo, hallo, schön, dass du wieder da bist, schön, dass ich heute nicht wieder mit mir alleine sprechen muss. Du siehst so schön gebräunt aus, richtig sommerlich.
Ja, es war auch ein traumhafter Urlaub. Ich war ja in Portugal und habe mich in dieses Land letztes Jahr schon verliebt, dieses Jahr noch mehr. Und ja, wer weiß, vielleicht wohne ich da irgendwann.
Ich wollte gerade sagen, habt ihr schon Umzugspläne?
Umzugspläne nicht, aber wir haben uns schon mal angeguckt, wie viel da so eine Ferienwohnung kosten würde.
Okay, das ist ein gutes Zeichen. Ja, wie ist es jetzt zurück zu sein in Berlin und jetzt auch hier in unserem, ich sage einfach mal, Podcast-Studio?
Ja, es ist ja irgendwie ein Studio hier, wenn auch online. Ja, also ich muss sagen, ich habe mich die letzten Tage im Urlaub schon doch auch sehr doll wieder auf die Arbeit gefreut, weil ich einfach sehr viel Kreativität wieder in mir habe und sehr viel Tatendrang. Und Schön. Das war die letzten Wochen eher nicht so der Fall. Mhm. Deswegen war es zwar ein holpriger Start, wieder in den Arbeitsalltag zu finden, aber auch ein sehr schöner.
Sehr schön. Schön, dass du wieder da bist. Ich glaube, wir sind alle froh, dich heute hier zu hören.
Ach, vielen lieben Dank. Und wie ist es dir ergangen?
Ja, ganz gut. Ich hatte ja auch ein kleines verlängertes Wochenende, letztes Wochenende. Ich bin mit meinem Mann in ein Tiny House, 1,5 Stunden von Berlin entfernt. Und das war richtig schön. Das war quasi unser Sommerurlaub. Wir hatten dieses Jahr keinen richtigen. Und diese 3 Tage in einer kleinen Hütte in der Mitte eines Feldes war wirklich schön. Wir haben wilde Hasen gesehen und ich habe ganz, 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 ganz viel gelesen. Ich habe eigentlich nur gelesen und gegessen. Und das
hätte
war genau
auch
das, was ich gefragt
habe.
Ja, ach, es war wirklich ein Traum und ich möchte ganz, ganz oft noch in kleine Tiny-Häuser und dort meine Wochenenden verbringen. Das hat so gut getan.
Schön, vielleicht musst du mir mal den Link zukommen lassen.
Mache ich gerne. Ich könnte natürlich jetzt hier unbezahlte Werbung machen, aber das heben wir uns auf.
Ja, das erstmal teste ich das noch als zweite Person und dann können wir mal gucken.
Genau.
Sehr schön. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt hier wieder zusammen sind und ein sehr spannendes Thema auch haben. Und zwar geht es um die Zukunft von HR oder ob HR überhaupt noch eine Zukunft hat und wenn ja, wie diese genau aussieht. Und ja, da werden wir jetzt gleich in den Deep Dive einsteigen. Zunächst wird es etwas ein bisschen zur Ausgangslage geben, wo stehen wir aktuell eigentlich gerade und wieso kam jetzt auch diese Frage auf? Insgesamt ja nicht nur bei uns, sondern ganz allgemein merkt man, HR ist natürlich nach wie vor im Wandel, immer doller, immer mehr. Und ja, danach gehen wir dann über, ob HR noch eine Zukunft hat und wenn ja, wie diese aussieht, wie sich Aufgaben ändern oder auch schon geändert haben, welche Rolle KI unter anderem dabei auch spielen kann oder sollte, welche Rollen es zukünftig vielleicht auch noch gibt, die es bisher noch gar nicht gibt im HR und ja, was dann auch so die ersten Schritte wären, um jetzt überhaupt in ein neues HR sozusagen einsteigen zu können oder sich darauf auch vorzubereiten. Und ganz zum Schluss gibt es dann noch unser New Learning.
Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Es betrifft uns beide ja auch persönlich. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Dinge schon mitbekommen, ganz viel gelesen. Und ich bin gespannt, wie unser Diskurs gleich ausschauen wird und in welche Bereiche wir vielleicht tiefer eintauchen. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Deep Dive.
Deep Dive.
Also, was ist denn die aktuelle Lage? Ich habe mir natürlich Gedanken gemacht. Das ist ja ein super breites Feld, HR jetzt, HR in der Zukunft, unglaublich viele verschiedene Meinungen. Und ich bin auch über einige Studien gestolpert, also wirklich zahlreiche, wo das Thema HR, People Culture, Personalabteilung und die Bedeutung im Unternehmen immer wieder betont wird und auch gesagt wird, dass immer mehr der Need auch da sein wird. Mhm. Jetzt vielleicht der Einfachheit halber würde ich einfach beim Begriff HR bleiben. Damit meine ich wirklich dieses ganze People and Culture Feld. HR ist einfach einfacher. Und ich glaube, vor allem in den letzten Jahren hat sich HR sehr, sehr stark verändert oder auch verändern müssen. Es gibt 2 Punkte, die ich da kurz anreißen möchte. Das eine ist natürlich die Corona-Pandemie. Das hat alles verändert in der Arbeitswelt, in der Welt an sich natürlich. Und natürlich hatte das auch starke Auswirkungen auf das Unternehmen, wie Unternehmen geführt werden und letztendlich auch, wie HR reagieren und handeln muss. Und Themen wie Remote Work, digitale Kommunikation oder auch komplett Remote Teams waren natürlich ganz oben auf der Agenda. Die Pandemie kam unverhofft, wir konnten uns nicht wirklich darauf vorbereiten und es gab nur begrenzte Best Practices, würde ich sagen, die wirklich dieses Extrem auch aufgreifen. Also die ganze Welt stand ja so ein bisschen still und jeder musste zu Hause bleiben. Ich glaube, selbst Remote Companies oder Unternehmen, die hybride Stile schon verfolgt haben, waren nicht hundertprozentig darauf vorbereitet und natürlich auch nicht die HR-Abteilung. Das heißt, da kam unglaublich viel auf einen zu. Dinge, die man regeln musste. Ich glaube, sehr, sehr viele HR-Abteilungen haben sich ganz lange auch in so einer Grauzone bewegt. Es gab für viele Dinge keine rechtlichen Regelungen oder Dinge, die eigentlich nicht erlaubt sind, mussten jetzt notgedrungen gemacht werden, weil wir einfach keine Wahl hatten. Und das waren natürlich ganz, 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 ganz viele Herausforderungen, denen man sich stellen musste. Und ich habe das Gefühl, aktuell befinden wir uns jetzt irgendwo dazwischen, so ein bisschen New Work, aber auch gewohntes Altes. Und irgendwie sind wir Hybrid, aber irgendwie auch nicht. Und das muss natürlich auch abgedeckt werden. All diese verschiedenen Modelle, die verschiedenen Wünsche, die natürlich auch von Unternehmen zu Unternehmen anders sind, die Erwartungen auch von MitarbeiterInnen. Also da sind ganz, ganz, ganz viele Challenges, die auf einen zukommen. Und den zweiten Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte, der auch durch Corona stark beeinflusst war. Letztes Jahr war es noch so, dass wir wirklich einen Recruiting-Boom hatten. Unternehmen sind krass gewachsen. Unternehmen haben sehr, sehr stark eingestellt. Wenn wir jetzt auf den Markt schauen, ist es das krasse Gegenteil. Und ich glaube, wir kennen alle unzählige Unternehmen, wo wir von Layoffs gehört haben, wo wirklich stark das Personal abgebaut wurde. Und das ist natürlich nochmal ein krasser Kontrast zu dem, was wir vor einem Jahr hatten, wo wir wirklich hiren konnten ohne Ende. Das war wirklich endlos.
Komplettes
Umschiften. The sky is the limit. Ja. Genau. Und jetzt ist es wieder komplett geschiftet und der Markt ist super unsicher. Und natürlich ist HR da auch eine wichtige Funktion. Und ich glaube, was mich da sehr traurig gemacht hat, was ich selber erlebt habe und auch online gelesen habe, und ich glaube, da geht es einigen so, es gibt ja doch sehr, sehr, sehr viele Paradebeispiele dafür, wie man es nicht machen soll, Mitarbeiter gehen zu lassen, vor allem große Massenlayoffs in der Wirtschaftskrise. Und da habe ich leider sehr oft auch mitbekommen, dass HR gar nicht am Tisch saß, nicht wirklich involviert war. Und ich glaube auch, dass das teilweise dazu geführt hat, dass es nicht gut gelaufen ist, dass Mitarbeiter vielleicht schlechte Kommunikation erfahren mussten, dass da vielleicht die gewisse Empathie oder das Fingerspitzengefühl gefehlt hat. Und ich finde, das sind zwei sehr gute Beispiele in den letzten Jahren, die zeigen, wie stark HR sich anpassen muss und wie wichtig die Rolle eigentlich ist. Egal, wie sich die Welt verändert und was passiert, HR bleibt eine wichtige Funktion und hoffentlich wird diese Funktion immer mehr an Wert gewinnen und tatsächlich auch als Partner angesehen. Ich habe das Gefühl, das ist so eine gute Einführung in die aktuelle Zeit und vielleicht auch schon so ein leichter Ausblick, wo es hingehen könnte.
Ich wollte gerade sagen, ein bisschen gespoilert hast du ja schon, dass HR weiter ein wichtiger Bestandteil bleibt. Ich habe auch noch mal zwei, drei Punkte, die ich da zur Ausgangslage gerne ergänzen wollen würde, die sehr, sehr stark auch in deine Richtung gehen und gerade auch zu dem Punkt, dass du sagst, HR saß bei den Layoffs wahrscheinlich nicht mit am Entscheidertisch und hat eher reagiert als agiert oder auch nur reagieren können, weil nicht anders möglich. Und ganz spannend fand ich, ich habe gelesen, Personio hat eine Umfrage gemacht in diesem Sommer, dass 40% der HR-Manager planen, ihren Job in den nächsten 6 bis 12 Monaten zu verlassen. Und das finde ich schon mal eine sehr krasse Hausnummer und habe mich dann so ein bisschen gefragt, okay, warum ist das so? Und ich habe auch viele im Freundeskreis, die überlegen, macht ihr Job noch so Sinn? Sind sie noch so sicher? Und vor allem auch, haben sie daran noch Spaß? Und ich glaube, da kommen wir genau zu diesem Punkt. HR sitzt häufig nicht am Entscheidertisch. Ich habe dazu auch bei LinkedIn mal einen Post gemacht, der gut ankam, aber auch sehr viel Frage- und Diskussionspotenzial einfach hat. Und ich glaube, da sind wir in einem ganz wichtigen Punkt. HR ist immer noch leider in den meisten Unternehmen eher im reagierenden Modus, wenig proaktiv. Und ich glaube nicht, dass das eine Entscheidung ist, die HR mal getroffen hat oder nicht mehr umkippen kann, sondern dass sie einfach gar keine andere Möglichkeit haben. Ich meine, du und ich, wir erleben das auch in unseren alltäglichen Jobs. Häufig hängt man einfach in dem ganzen Admin-Kram fest. Da kommst du nicht raus und der muss gemacht werden, weil wenn der nicht gemacht wird, im schlimmsten Fall gibt es keine Gehälter. So. Und ich glaube, Covid, Remote Working, wie du schon gesagt hast, jetzt der Fachkräftemangel, dann das Nachweisgesetz, was kam, wo in Deutschland auch entschieden worden ist, hey, wir gehen wieder zurück in die alte Zeit und machen am besten auf Papier noch, tippen wir noch alles extra ein. Ich meine, das ist ja auch eine Entscheidung, dass das Land Deutschland in dem Sinne leider getroffen hat. Es ist in anderen Ländern auch online möglich. Ja. Und auch zukünftige weitere Themen. HR wird immer komplexer und wir hinken hinterher. Also du bist ja nur noch mit dem administrativen Abarbeiten beschäftigt und kannst gar keine Zeit aufwenden, weil die Ressourcen einfach fehlen und auch Budget einfach häufig fehlt. Das sind leider im HR immer wieder Punkte. Es wird nicht bedacht, es wird mit Ressourcen nicht bedacht, es wird mit Budget nicht bedacht und dann kommst du aus diesem Hamsterrad nur sehr, sehr schwer raus. Und ich glaube, das ist einfach ein riesengroßes Problem und deshalb kann ich das auch verstehen, warum der Job von uns immer schwieriger wird und auch ja vielen Leidensgenossinnen madig gemacht wird. Also warum man dann das Gefühl hat, man möchte irgendwie raus.
Nee, es ist ein sehr, sehr guter Punkt und ich habe auch das Gefühl, dass es immer noch zu viele Unternehmen gibt, wo HR wirklich als Servicekraft gesehen wird. Also es muss einfach nur abgearbeitet werden und wirklicher Input wird da nicht erwartet. Und das habe ich auch in verschiedenen Projekten oder Unternehmen tatsächlich auch so mitbekommen, dass MitarbeiterInnen im HR-Bereich irgendwann auch tatsächlich resignieren und gar nicht mehr versuchen, neue Lösungen zu finden oder Sachen zu pushen. Und damit tue ich mich persönlich sehr, sehr schwer. Ich glaube, ich habe auch das Glück gehabt, dass ich in vielen agilen Unternehmen gearbeitet habe, wo wirklich Geschwindigkeit wichtig war, wo Outside-of-the-Box-Thinking wichtig war und wo es tatsächlich auch gewollt war, dass wir uns einbringen als HR-MitarbeiterInnen. Aber ich kann tatsächlich auch verstehen, dass Mitarbeiter, die vielleicht schon länger in einem Unternehmen sind und nach Jahren des Versuchens vielleicht einfach aufgeben und sich denken, okay, ich mache einfach das, was erwartet wird, weil ansonsten ärgere ich mich ohne Grund. Und natürlich kann ich mir dann auch vorstellen, dass das die Leute sind, die sagen, okay, vielleicht ist HR nicht das Richtige für mich. Vielleicht muss ich dann doch einen Job suchen, wo ich mich einbringen kann, wo meine Stimme auch gehört wird. Und das ist total traurig, weil an sich ist der HR-Bereich wirklich so interessant. Er ist so groß. Ich glaube, fast jeder würde da einen Bereich für sich finden, wo man sich weiterentwickeln kann, wo man sein Wissen auch einbringen kann. Aber es ist stark abhängig vom Unternehmen, ob du wirklich einen Platz bekommst. Nicht unbedingt nur am Tisch, aber an sich, wo HR auch ein Ohr erhält.
Genau. Wo du dich wohlfühlst, wo du aber auch gesehen wirst. Und HR an sich ist kunterbunt und sehr, sehr vielfältig. Und es wird auch immer vielfältiger, immer komplexer. Ich glaube, das ist zum einen eine wahnsinnige Chance, zum anderen natürlich aber auch, kann es eine Überforderung darstellen für Personen, die das erstmal nicht gewohnt sind oder gewohnt waren. Und die Realität ist leider meistens natürlich eher, dass HR nicht auch aktiv sein soll. Ne? Also ich glaube, wir leben da natürlich viel in so Start-up- und Tech-Welten. Da ist das Ganze nochmal einfach ein ganz anderer Schnack. Da musst du irgendwie ranhalten, da musst du hinterherkommen, da musst du schnell sein, da musst du auch schnell Entscheidungen treffen können und eben entsprechend auch schnell Prozesse ändern, optimieren, implementieren etc. Das heißt, du musst mit der Zeit mitgehen, weil ansonsten bleibt dein Unternehmen nicht bestehen. Aber in vielen größeren Unternehmen, und davon haben wir einfach die Masse, sieht die Realität im HR, glaube ich, einfach noch sehr, sehr anders aus. Also da darf man häufig nicht vergessen, dass auch die LinkedIn-Bubble vieles vorgibt, was so einfach gar nicht umsetzbar ist. Und ich glaube, dass wir deswegen aber natürlich uns Gedanken machen müssen, wo die Reise für uns hingeht.
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich mit jüngeren Generationen, mit frischem Wind, der früher oder später auch in alteingesessene Unternehmen kommen wird, Veränderung passieren wird und auch muss. Einfach weil, das haben wir vorletztes Mal schon besprochen, die jüngeren MitarbeiterInnen sonst das Unternehmen auch wieder verlassen werden. Deswegen, ich glaube, früher oder später gibt es gar keine Wahl mehr für die Unternehmen, sich anzupassen und da vielleicht auch die Rollendefinition noch mal ein bisschen zu überdenken. Aber bis dahin, glaube ich, kann es ziemlich schwierig sein. Und ich glaube, es ist wichtig für Unternehmen auch zu verstehen, dass HR nicht gleich HR ist. Und es gibt natürlich, wie du auch gesagt hast, diese administrativen Aufgaben, die unglaublich wichtig sind. Mitarbeiter müssen bezahlt werden, absolut. Das liegt bei HR. Aber, und ich glaube, das könnte uns auch schon zum nächsten Punkt bringen, Tooling. Wenn das HR-Team gut equipped ist, das nötige Handwerkzeug hat, kann diese administrative oder operative Arbeit passieren, aber mit weniger Zeitaufwand. Und dadurch bleibt natürlich mehr Zeit, strategisch zu arbeiten, zu überlegen, okay, wie kann man die Organisation anpacken? Wie kann man Dinge vorantreiben? Wie kann man vielleicht neue Prozesse entwickeln, wie Remote Work oder Working from, weiß ich nicht, outside Deutschland.
Ja.
Also dadurch wird so viel Zeit auch geschaffen. Und ich glaube, es gibt einige Dinge, die Unternehmen sich wirklich anschauen müssen, um ja, HR in das neue Zeitalter zu bringen.
Ja, und ich glaube, was man nicht dabei vergessen darf, nicht um HR nur ins neue Zeitalter zu bringen, weil bringst du HR nicht mit, bringst du einen ganz, ganz großen Teil leider nicht mit und damit dein Unternehmen einfach auch nicht voran. Na, also diese Verknüpfung, dass HR nicht für sich alleine steht und da irgendwie hofft, vorne mit beizuspielen, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass HR eine Kernrolle in einem Unternehmen hat und haben sollte und haben muss, gerade in der Zukunft, um Prozesse im Unternehmen entsprechend lenken zu können, mitgestalten zu können, damit das Unternehmen eben weiter am Markt bestehen bleibt. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt, der allen jetzt hier hoffentlich nochmal ganz deutlich wird, dass das nicht einfach nur um den Fachbereich HR geht, sondern darum, dass wir unterstützend tätig sind für das gesamte Unternehmen. Und zum Erlangen von Unternehmenszielen muss das HR entsprechend modern und anders als heute aufgestellt sein.
Ja, ganz schön viel Wandel, ganz schön viel, was getan werden muss. Wenn wir jetzt so ein bisschen das Thema Tool anschauen, da hast du ja schon erwähnt, dass es unglaublich viele Produkte auf dem Markt gibt, viele, die sich ergänzen, viele, die ähnliche Punkte mit aufgreifen. Leider Gottes viele, die auch nicht gut zusammen funktionieren. Das haben, glaube ich, die ein oder anderen HR-MitarbeiterInnen leider auch schon miterleben müssen. Ich würde gerne noch mal ganz kurz allgemein drauf eingehen, wie wichtig das ist, weil das wird sehr, sehr stark unterschätzt. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber ich war in einigen Unternehmen, wo HR noch ganz neu war oder eben sehr alt eingesessenes Unternehmen, wo es gar keine Tools gab und wo ich mit Excel-Tabellen oder Google Sheets gearbeitet habe. Sei es das Thema Payroll, sei es das Thema Recruiting, sei es das Thema Organigramm, alles war in irgendwelchen Tabellen hinterlegt und da musste man mitarbeiten.
Ja.
Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie kompliziert eine Payroll auch sein kann. Klar, wenn man da Experte, Expertin ist, geht das schon mal ein bisschen leichter von der Hand, aber grundsätzlich kann man da unglaublich viel falsch machen und die Folgen sind natürlich nicht ganz so positiv. Wenn Mitarbeiter das falsche Gehalt erhalten, gar kein Gehalt erhalten, aus Versehen abgemeldet werden von der Krankenkasse und so weiter, wird es negatives Feedback geben, was total verständlich ist. Und ich sehe natürlich die Gefahr, dass diese Tools oder dass diese Methode nicht durch Tools ersetzt wird. Und das ist zum einen natürlich unglaublich zeitaufwendig. Also egal, wie schön man seine Excel-Tabelle gliedert und filtert und tolle Features mit einbaut, es ist letztendlich trotzdem einfach nur eine Tabelle.
Ja.
Automatisierung ist nicht so leicht. Und langfristig macht es uns einfach langsamer. Es ist unglaublich zeitaufwendig und hält MitarbeiterInnen von der Arbeit ab, blockiert einen und gehört meiner Meinung nach tatsächlich einfach in die Vergangenheit. Ich kann es verstehen, wenn man ein ganz kleines Unternehmen ist, man hat gerade erst angefangen, man hat vielleicht nicht das Budget, die größten, teuersten Tools einzuführen, ist das total in Ordnung. Aber ich glaube, ab einer gewissen Größe, und das müssen nicht viele Mitarbeiter sein, macht es tatsächlich Sinn, zumindest so die Basics sich einzukaufen.
Absolut, also ich bin da ganz bei dir. Ich denke auch, bei Unternehmen, wo das 5 bis 10 Leute sind, maximal 15, ist das einfach noch nicht notwendig. Da geht vieles auch noch anders, aber spätestens ab dieser Größenordnung sollte man sich da Gedanken machen. Ich bin da tatsächlich auch noch mal auf eine Studie gestoßen von Personio auch wieder aus dem letzten Jahr im September. Und da haben PersonalerInnen ganz deutlich gesagt, und zwar 90% der Befragten haben angegeben, und ich glaube, es wurden irgendwie knapp 4.000 Leute befragt von HR-Lern, dass sie von ineffizienten Prozessen aufgehalten werden und dass das ihr allergrößtes Problem ist. So, und dann 41% von diesen Leuten haben sogar angesagt, dass nicht, also dass diese Aufgaben, diese Bremsen, nichts mit ihrer Kernarbeit zu tun hat. So, und das finde ich schon, das sagt im Prinzip schon alles. Und das sagt ja auch genau das aus, was ich auch gerade erlebe und in einigen vorigen Jobs auch erlebt habe. Genau das. Wir haben keine Tools, die wir entweder gut gepflegt haben und gut aufgesetzt haben. Es wurde dann aus der Not heraus mal eben schnell irgendwie gemacht. Und trotzdem funktioniert es nicht richtig oder es gibt gar keine Tools.
Ja.
Und ich denke, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass da Tools einfach genutzt werden müssen und auch richtig aufgesetzt werden müssen. Denn das, was ich erlebe, ist, dass du dann irgendwie aber auch 7 Tools hast für alles Mögliche irgendwie ein bisschen,
oh, ja,
aber die auch nicht zu Ende gedacht sind. Also niemand denkt zu Ende, weil die Zeit einfach nicht da ist. Ne?
Ja.
Ich meine, es nimmt auch wahnsinnig viel Zeit in Anspruch, so ein Tool gut aufzusetzen, die Prozesse dahinter sich zu überlegen. Und ich kenne das leider, dass Tools dann erschaffen werden oder aufgenommen werden, weil man denkt, ach ja Gott, wir brauchen das jetzt gerade. Und dann wurde aber vorher gar nicht überlegt, ja, was für einen Prozess haben wir eigentlich und wie gestalten wir den, wenn wir den ummünzen auf etwas, was digital anders läuft als meine Excel-Tabelle.
Ja.
Und wie sehen die Prozessschritte dahinter aus? Geht das so einfach oder geht das nicht? Und dann passt manchmal das Tool nicht zum Prozess. Dann musst du den ganzen Prozess wieder umschreiben, weil es war ja jetzt schon so teuer, das Tool zu bezahlen und auszugeben.
Ja.
Dann hast du wieder keine Zeit dafür. Und das ist etwas, was wir ganz, ganz dringend uns angucken müssen. Das heißt, zum einen natürlich überhaupt mit Tools arbeiten, aber auch, wie setze ich diese Tools richtig auf?
Genau.
Welche Prozesse muss ich wie optimieren und gestalten? Und dann kommen wir aber auch zu dem allergrößten Punkt, wie automatisiere ich das Ganze?
Ja, du hast einen guten Punkt gebracht, was die Zeit angeht. Man muss sich die Zeit nehmen, um das ordentlich aufzusetzen. Und ich glaube, das ist ganz oft der Fall, dass man die Zeit nicht einplant. Man denkt, okay, man hat jetzt ein Tool und jetzt können wir direkt loslegen. Aber so einfach ist es dann leider Gottes doch nicht. Und ich glaube, wenn man hier am Anfang an der Zeit spart, wird das einen sofort einholen.
Ja.
Sei es, weil man Mitarbeiter nicht ordentlich angelegt hat, sei es, weil man nicht ordentliche Prozesse aufgesetzt oder auch automatisiert hat. Das heißt, wenn man sich die Zeit nicht am Anfang nimmt, holt das einen ein. Und deswegen, glaube ich, auch eine Empfehlung von mir oder ein Appell an alle, die neue Tools einführen, plant das wirklich ordentlich. Ich habe wirklich das Gefühl, so ein kleiner Sprintplan macht total Sinn, wo wirklich jede kleine Aufgabe mit aufgelistet wird und die tatsächlich auch abgearbeitet wird. Ansonsten wird das wohl oder übel schief gehen. Man vergisst ein paar Dinge, man macht Fehler und dann muss man den Quatsch irgendwann ausbaden. Und so toll die Tools auch sein können, es gibt nicht Lösungen für alle Fehler, die man selber einarbeitet.
Ja.
Und wenn es richtig blöd läuft, müsst ihr nochmal alles löschen und von vorne anfangen. Und das wäre natürlich absolute Katastrophe. Deswegen lieber vorher ein bisschen Zeit einplanen, um dann langfristig schneller arbeiten zu können.
Und lasst euch auch genügend Puffer. Ne? Also nichts ist schlimmer, als einen Plan rauszugeben, wie schnell man das implementieren kann, nur weil die Geschäftsführung es gerne hören möchte. Und man kommt aber so oder so gar nicht hin. Es ist völlig utopisch und im Endeffekt, wer badet es aus? Nicht die Geschäftsführung, weil die erwartet dann perfekte Tools und Zahlen und Daten, die sie easy aus diesen Tools generieren können. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann ehrlich gesagt hat HR die Arschkarte gezogen, weil die wieder nicht hinterherkommen mit ihren Prozessen. Deshalb plant euch da auch genügend Zeitpuffer ein.
Ja, ja. Und ich glaube, was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, weil viele warten wahrscheinlich auch sehr, sehr lange, so Tools einzuführen, weil sie natürlich auch sehr kostspielig sind. Ich glaube, wenn man das in Relation setzt und guckt, wie viel Zeit MitarbeiterInnen auf Aufgaben verwenden, die wirklich händisch gemacht werden müssen in schlechten Tools, damit meine ich jetzt Excel-Tabellen oder andere Formate. Wenn man das aufrechnet und langfristig mit einem Tool vergleicht, sind die Kosten, glaube ich, dann beim Tool doch tatsächlich den Preis wert. Ich habe das noch nicht gehört, dass die Einführung eines Tools sich nicht gelohnt hat. Es gibt natürlich auch schlechte Tools, das wissen wir alle. Ich glaube, wir haben alle mit Tools gearbeitet, wo man sich gedacht hat, wie kann das verkauft werden? Aber wenn man ordentlich recherchiert, vielleicht mit Leuten aus dem Netzwerk sich ein bisschen austauschen. Es gibt so viele Reviews online, es gibt so viele HR-MitarbeiterInnen, mit denen man sich austauschen kann. Da kann man schon so ein bisschen Recherche betreiben und dann guten Gewissens auch sich für ein Tool entscheiden.
Ja, man kann in Communities reingehen, nachfragen, gucken, was empfehlen die und vor allem auch, welche Ausgangslage haben die. Ne? Also nicht nur blind auf Empfehlungsmanagement und ach na ja, Unternehmen XY nutzt dieses Tool, dann nehmen wir das auch, weil die berichten nur Gutes. Guckt euch auch die Ausgangslage des Unternehmens an.
Genau.
Wie groß sind die? Welche Prozesse haben die dahinter? Macht das auch Sinn für euch? Also nicht einfach blind irgendein Tool adaptieren, nur weil XY das gesagt hat. Natürlich ist das immer besser. Man hat irgendwie Erfahrungswerte oder so, aber vergleicht die auch ordentlich miteinander.
Genau, welches Unternehmen ist vielleicht ähnlich zu eurem? Und dann, glaube ich, fährt man da ganz gut. Und das Gute ist, man kann natürlich immer wechseln, würde ich nicht empfehlen, wenn man jetzt einmal ein Tool jedes Jahr wechselt, das ist utopisch. Aber wenn es wirklich überhaupt nicht funktioniert, trotz Recherche, gibt es natürlich ganz, ganz, ganz viele Alternativen. Wenn ihr da Interesse habt, auch was persönliche Empfehlungen angeht, sagt gerne Bescheid, dann können wir das vielleicht mal in eine Podcast-Folge mit aufnehmen. Ich hatte jetzt nicht geplant, wirklich in die Tools einzutauchen,
nee,
da gibt es viel zu viele.
Das ist eine gute Idee. Also wenn da Interessebedarf besteht, dann gehen wir da gerne auch nochmal rein und können zu den verschiedenen Bereichen auch nochmal Tools rausarbeiten, recherchieren, empfehlen.
Genau, auch aus verschiedenen Perspektiven, weil Valeska genau. hat auch einen ganz anderen Background als ich. Wir haben gleiche Tools auf unterschiedliche Art und Weise auch genutzt. Ich glaube, das könnte auch nochmal spannend sein.
Ja, ja.
Cool. Ja, wenn wir jetzt so ein bisschen weitergehen, vielleicht sogar ins Thema künstliche Intelligenz. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung Tooling und KI oder AI, ich werde wahrscheinlich beides sagen, ist ja ein Dauerbrenner.
Ja.
Also seit ChatGPT gibt es ja unzählige Posts jeden Tag, für jede Minute, wie man ChatGPT für die verschiedensten Rollen im Unternehmen benutzen kann, wie kann man seinen Job erleichtern und natürlich wird es auch Möglichkeiten geben, dass im HR einzubauen. Und da würde ich mich gerne so ein bisschen mit dir austauschen, weil ich habe mir auch Gedanken gemacht, ich habe ChatGPT tatsächlich auch schon ein bisschen benutzt, aber
auch für deinen Arbeitsalltag?
Begrenzt. Das eher begrenzt. Vielleicht auch, weil ich den Datenschutz zu sehr im Hinterkopf habe. Also da ist wirklich meine Angst, dass ich irgendwann mal was reinkopiere mit sensitiven Daten und dann ist es weg. Und das bekommst du ja nicht wieder raus. Da habe ich Horrorgeschichten gehört von Leuten, die aus Versehen irgendwelche Passwörter von Unternehmern damit reingeklatscht haben oder also zum eigenen E-Mail-Account. Uff, und dann ist das weg.
Ja, da sollte man schon vorsichtig sein, das ist richtig.
Ich glaube, wenn man wirklich im Strudel ist, vergisst man das vielleicht und denkt, ach komm, das ist ein Kumpel, der hilft mir und dann sind da alle Daten drinnen. Also das kann ziemlich gefährlich sein. Aber es gibt so ein paar Dinge, die würde ich empfehlen, wenn man natürlich keine personenbezogenen oder sensitiven Daten mit reinkopiert. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Hast du KI oder AI im Alltag, im Berufsalltag benutzt?
Ich habe tatsächlich bisher auch nur ChatGPT ausprobiert. Es gibt ja unzählige Tools mittlerweile, dessen Namen man auch schon gar nicht mehr alle aussprechen kann, die verrückter nicht klingen könnten. Aber ja, ChatGPT habe ich schon benutzt, unter anderem um Prozessbeschreibungen zu erstellen oder Onboarding-E-Mails habe ich mir mal erstellen lassen oder so. Also in People Operations lässt sich das tatsächlich sehr, sehr gut machen, weil man da auch immer wieder sagen kann, nee, mach noch mal kürzer, nee, schreib irgendwie netter, nee, wir sind irgendwie jung und dynamisch als Unternehmen, schreib das bitte um. Und ich fand das bisher sehr, sehr hilfreich, weil man einfach eine ganz andere Inspirationsquelle hat. Also häufig habe ich dann schon noch ein bisschen dran rumgeschrieben. Ich habe es meistens aber nicht mehr komplett verändert. Also es gibt schon sehr, sehr viel gute Datenbasis, die enthalten ist, wo sich ChatGPT bedient. Und ich finde auch den, ja, ich sag's mal, Schreibstil ansprechend. Also man kann dann immer natürlich noch mal ein bisschen aufs Unternehmen eingehen und noch mal so ein bisschen persönliche Prise mit reinnehmen. Das finde ich wichtig, dass das nicht komplett nur eins zu eins kopiert wird, weil das liest man dann schon, dass das irgendwie nicht handgeschrieben ist in dem Sinne.
Ja.
Aber ich finde es wahnsinnig unterstützend.
Ja, in der Art habe ich das Tool tatsächlich auch schon benutzt. Ich benutze es tatsächlich gerne zum Brainstormen, wenn ich mir irgendwie nicht sicher bin, wie ich vielleicht auch anfangen soll, vor allem bei Prozessen oder bei E-Mails oder so, die ich schreiben muss. Ich habe versucht, so ein bisschen weiterzudenken, wie man das vielleicht noch anwenden kann. Und ich will jetzt hier nicht damit sagen, dass ich total zukunftsorientiert bin und total innovative Ideen jetzt mit einbringe. Aber ich glaube, was wir alle schon gecheckt haben, ist, dass ChatGPT sehr gut im E-Mails oder Prozesse runterbrechen ist. Ich glaube, wenn man das vielleicht noch ein bisschen weiter strickt, kann man natürlich auch super easy eine Knowledge Base damit aufbauen. Jetzt nicht nur ChatGPT an sich mit künstlicher Intelligenz. Das heißt wirklich dieses Tool füttern mit allen unternehmensbezogenen Informationen. Und vor allem im HR gibt es natürlich tausend Themen, wo man täglich Fragen bekommt, wo man einfach nur auf ein paar Dinge verweisen kann. Das könnte man super wie in so einem Wiki aufsetzen, vielleicht sogar mit Chatbot, dass da tatsächlich diese künstliche Intelligenz auch antwortet oder auch auf verschiedene Themen verlinkt. Und das finde ich super hilfreich. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da vor allem im HR-Admin ziemlich viel Zeit gespart wird, wenn das auch von MitarbeiterInnen natürlich angenommen wird. Und ich glaube, wenn man vielleicht so ein bisschen aus dem Bereich rausschaut, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass künstliche Intelligenz auch im Staffing sehr, sehr, sehr gut helfen könnte. Weil natürlich wieder, wenn man sehr viele Informationen einpflegt, sei es natürlich die Mitarbeiter selber, was sind die Mitarbeiterprofile, was ist das Skillset, in welchen Teams sind die MitarbeiterInnen vielleicht auch angesiedelt. Und dann vergleicht man das mit Projekten, die anstehen, Unternehmenszielen, Strategien, die man verfolgt. Und da kann natürlich die Intelligenz sehr, sehr einfach und vielleicht auch schneller als ein Mensch zeigen, wer in welches Projekt passt, welche Skillsets vielleicht auch miteinander kombiniert werden können, um bessere oder vielschichtigere Ergebnisse zu erlangen. Und ich glaube, das könnte richtig, richtig spannend sein, wenn es da ein Tool gibt, was wirklich das komplette Unternehmen einmal durchleuchtet und das anhand der Projekte dann aufsplittet und so kleine Workteams oder je nachdem natürlich, was es für ein Unternehmen ist, aber so kleine Workforces erstellt. Mhm. Das kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen.
Ja, das denke ich auch. Ganz allgemein, also vielleicht auch mal ein bisschen runtergebrochen, was schon in die Richtung KI, AI auch geht. Wir bei meinem Projekt versuchen gerade, den Jira Service Desk aufzusetzen, der so ein bisschen ähnlich funktioniert, wie du das gerade mit dem Chatbot gesagt hast. Ne? Also man hat da so eine Suchzeile, wo man verschiedene Sachen eingibt und aufgrund von bestimmten Schlagworten, die man dann hinterlegt, schlägt er dir halt entsprechende Confluence-Pages, was du halt als Info hast oder so etc. vor. Was uns natürlich auch schon wahnsinnig viel Arbeit im People-Operations-Bereich abnimmt, einfach weil die Leute gezwungen sind, sich erstmal mit diesen Internetseiten auseinanderzusetzen und auch die Policies oder so entsprechend zu lesen oder zu gucken, hey, wo kriege ich die Info vielleicht auch von alleine her? Ja. Und was ich noch ganz spannend finde, ich hatte in diesem Jahr ein Community-Event mit einer anderen Community zusammen, also der Agile Coffee Club mit der D2T-Community, einer reinen Recruiting-Community. Und wir haben ein Pre-Event gemacht gehabt für ein HR-Festival. Und da habe ich Nanette getroffen. Und jetzt mache ich hier mal Werbung unbeauftragt. Aber ich fand das Thema wahnsinnig spannend. Und zwar hat sie Humanize gegründet. Wir können den Link dann auch gerne noch mal in die Shownotes packen. Ja. Auf der Internetseite sieht man selber relativ wenig. Man sieht so ein bisschen, wie dieser Chatbot aufgebaut ist. Man kann ihn auch fragen, so, hey, was ist Humanize? Was machen die? Wie kann ich mit denen in Kontakt treten? Und das ist im Prinzip AI individualisiert auf dein Bedürfnis, auf dein Unternehmen für den HR-Bereich. Und das fand ich ultra interessant. Vielleicht, wenn das euch interessiert, kann man auch Nanette bestimmt mal zu einem Podcast dazuhören. Ich glaube, da wäre sie sehr gewillt, mehr zu erzählen, weil das finde ich wahnsinnig spannend. Im Prinzip, dass man genau das hat, wie du halt gerade gesagt hast. Ne? Man gibt irgendwie was in den Chatbot ein, sei es, wie viele Urlaubstage habe ich noch, sei es, wir haben Projekt XY und suchen dafür die passenden Mitarbeiter mit denen und den Skillset, schlag sie mir vor. Und der Chatbot hat die passende Antwort. Und im allerbesten Falle, wenn du, wie gesagt, beim Urlaub zum Beispiel als Mitarbeiter nachfragst und sagst, hey, wie viele Urlaubstage habe ich denn jetzt hier noch für 2023 übrig? Und da sagt er, ja, du hast noch 10 Urlaubstage, die du nehmen kannst. Und du sagst, okay, cool, die nächsten 5 Urlaubstage möchte ich gerne in der ersten Septemberwoche nehmen. Dann trägt er das bestenfalls direkt in dein Tool ein, weil das so synchronisiert ist, dass das funktioniert. Und das ist natürlich so mindblowing für mich, dass das zum einen überhaupt geht. Also das finde ich richtig verrückt. Aber zum anderen eine riesengroße Chance. Und so sehr, ich glaube, am Anfang auch die Hysterie da war, oh Gott, KI nimmt mir jetzt meinen Job weg. Ich habe gar nichts mehr zu tun. Nee, ganz ehrlich, der erleichtert dir unglaublich deinen Job, glaube ich, in der Zukunft. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und was diese KI oder auch AI natürlich nicht haben, ist, sie sind kein Mensch. Sie haben keine Emotionen, sie haben kein Empfinden.
Noch nicht.
Aber auch das müssten wir Menschen ja antrainieren. Ne? Also von alleine würden sie es niemals bekommen. Das heißt, wir können denen auch nur das antrainieren.
Naja, das ist ja das Schöne an der künstlichen Intelligenz. Die lernt ja irgendwann auch von selbst weiter. Und deswegen kann das tatsächlich sein, dass das irgendwann auf, ich sag jetzt mal, natürliche Art und Weise passiert. Aber das ist ja so die Angst vor ganz vielen. Aber da müssen wir jetzt nicht zu tief eintauchen.
Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Und bis dahin braucht man den Menschen auf jeden Fall.
Ja, und was ich auch ganz oft gelesen habe, ist, es ist nicht KI, die deinen Job klaut, sondern es sind die Menschen, die mit KI arbeiten können. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Appell oder ja, vielleicht so ein Wunsch an ganz viele HR-MitarbeiterInnen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Weil auch wenn wir die Augen verschließen, auch wenn wir die Augen verschließen, das Thema bleibt, das wird immer größer und noch ist nicht abzusehen, wie sich KI entwickeln wird. Und je früher wir natürlich da aufspringen und uns weiterentwickeln und vielleicht auch lernen, wie man so ein Tool füttert, wie man die besten Ergebnisse daraus erhält, umso besser ist es natürlich. Und umso einzigartiger wird auch das eigene Skillset. Deswegen keine Angst, einfach ausprobieren. Und früher oder später wird es vielleicht ein ganz normaler Teil unseres Berufsalltags. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass es das irgendwann nicht gab, ne?
Ja, ich glaube, dass es irgendwann einfach unsere Arbeit sehr erleichtern wird und einen großen Kernteil der administrativen Arbeit für uns machen wird und damit einfach andere Ressourcen bei uns freigesetzt werden. Das heißt, es wird sich natürlich wandeln. Ich denke, wir werden viel strategischer, mehr beratend arbeiten müssen und mehr in diese Richtung gehen und natürlich auch mehr mit den Daten arbeiten, die wir dann von der KI bekommen. Aber im Endeffekt werden wir nicht ersetzt, sondern wir werden sehr, sehr wohl gebraucht und wir werden auch gerade jetzt als Mensch total gebraucht. Wir sind eigentlich die Schnittstelle von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer und umgekehrt und häufig haben wir Zeitmangel und können uns gar nicht mit unseren eigenen Mitarbeitern irgendwie mal austauschen und auseinandersetzen, auf Wünsche eingehen, Fragen irgendwie mitbekommen, so wie ist die Kultur im Unternehmen und das auch irgendwie vorleben, weil wir gar keine Zeit haben. Und ich glaube, da kann es nur von Vorteil sein, wenn man KI natürlich richtig auch nutzt und richtig einsetzt und das vielleicht auch, ne, genau wie Humanize als Tool irgendwie nutzt, dass man das maßschneidert auf sein Unternehmen und da irgendwie guckt, was ist möglich.
Genau, einfach als Ergänzung sehen.
Richtig.
Ich glaube, das ist eine gute Sicht auf die Dinge. Genau, vielleicht noch ein letzter Punkt, wie man KI ganz einfach auch einbinden kann. Und ich glaube, da haben wir auch unglaublich viele Artikel schon gelesen. Ich habe wirklich viel dazu gelesen, wie künstliche Intelligenz im Recruiting tatsächlich helfen kann. Natürlich, was Kommunikation mit Bewerbern angeht, Bewerberinnen, E-Mails vorschreiben. Ich habe auch schon Erfahrungsberichte von Recruitern gesehen, die erklärt haben, wie sie sich Challenges oder so Take-Home-Tasks haben maßschneidern lassen, was natürlich auch unglaublich hilfreich ist. Natürlich muss man immer noch mal drüber schauen, gucken, ob das wirklich zum Unternehmen oder zu der Rolle passt, aber unglaublich hilfreich. Und was ich tatsächlich, ich glaube, diese Woche gelesen habe, ich kann mich nicht mehr erinnern, wo, ich habe sogar gesehen, dass Unternehmen ChatGPT für Interviews benutzt haben. Also, dass der Chatbot tatsächlich so programmiert wurde, um die Themen und Bereiche abzuklappern, die unglaublich wichtig sind in der Rolle und dass darüber dann auch ein Interview stattgefunden hat. Finde ich total weird. Ich muss mal googeln, wie das tatsächlich genau aufgebaut ist. Aber ich dachte, ich werfe es mal in die Runde.
Also das würde mich ja in der Tiefe auch nochmal interessieren.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das dann eher so ein schriftliches Interview ist. Ich weiß nicht, ob ChatGPT tatsächlich auch sprechen kann. Das weiß ich gar nicht.
Das weiß ich auch nicht, aber es gibt, glaube ich, etwas Ähnliches, was sprechen kann, ja.
Ah, okay. Gut, dann wäre das natürlich möglich. Finde ich cool, finde ich spannend. Ich glaube, vor allem in der Tech-Welt könnte es auch mal interessant sein, so ein Interview zu führen. Da sind vielleicht auch die BewerberInnen offener, sowas mal auszuprobieren. Aber genau, da bin ich gespannt, wo KI noch seinen Platz finden wird im HR. Was glaubst du denn, welche Rollen könnte es zukünftig geben im HR?
Also, ich habe da einmal 4 verschiedene Positionen.
Ich habe 2, die ich besonders wichtig
finde. Okay, ich habe 4, wo ich denke, das könnte groß werden. Also zum einen, und ich denke, das lässt auch nicht mehr lange auf sich warten, ist ein HR Data Scientist oder Data Analyst. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, im HR werden wir immer mehr mit Daten arbeiten müssen. Im Sales ist es seit Jahren einfach gang und gäbe. Da ist das völlig normal. Die können gar nicht ohne Daten arbeiten. Und auch im Marketing und sonst wo ist es immer mehr im Kommen, beziehungsweise auch schon mehr geübt. Nur HR hinkt da immer ein bisschen hinterher. Zum einen, weil wir uns natürlich darauf berufen, dass wir ja mit Menschen arbeiten und nicht mit einem Roboter. Und zum anderen, weil ich glaube, dass wir einfach nie richtig gelernt haben, mit Daten in dem Sinne in unserem Arbeitsfeld umzugehen. So, welche Daten brauchen wir eigentlich? Welche nutzen wir? Es gibt dann schon so bestimmte KPIs. Ich glaube, gerade im Recruiting wird viel damit gearbeitet, dann doch eher. Aber zum Beispiel in meinen Bereichen als Businesspartner oder auch als People-Opsler eher tendenziell weniger. Und das wird ein riesengroßes Thema sein, dass grundsätzlich Daten ganz anders erfasst werden müssen und wir mit diesen Daten anders arbeiten müssen, darauf basierend auch Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, es gibt wenig HRler, die leidenschaftlich gerne Leistungskurs Mathematik hatten und sich da total sicher und wohlfühlen. Und da so ein bisschen auch einfach vor zurückschrecken. Also gerade die, die halt eben in diesen generalistischen Rollen sind. Und deshalb ist meine ganz starke Vermutung, dass das auch schon sehr bald eintreten wird, dass man da einfach einen Data Analyst braucht, der sich damit gerne auseinandersetzt.
Ja, ich würde da tatsächlich widersprechen, sogar sehr stark widersprechen. Ich habe da sehr andere Erfahrungen gesammelt. Ich habe tatsächlich auch schon mit Data Scientists gearbeitet, die sich auf HR-Daten fokussiert haben. Also das war eine ganz coole Erfahrung, hat das ganze Thema Daten tatsächlich nochmal aufs nächste Level gebracht, vor allem was ja Visualisierung und die Verarbeitung von Daten angeht. Aber ich kenne es tatsächlich eigentlich aus, ich würde sagen, 90% aller Unternehmen, in denen ich war, dass sehr, sehr stark mit Daten gearbeitet wurde und nicht nur im Recruiting. Klar, im Recruiting kennen wir, glaube ich, alle die KPIs, die besonders wichtig sind, um zu messen, ob man erfolgreich ist, ob irgendwelche Probleme vielleicht auch im Recruiting-Prozess bestehen. Aber auch als HR-Business-Partner habe ich mit unglaublich vielen Daten gearbeitet. Und ich glaube, das war so ein bisschen ein kleiner Stereotyp, den du damit eingebaut hast, dass viele im HR-Bereich vielleicht kein Talent haben, was Mathe angeht. Das würde ich so auch nicht unterschreiben. Ich habe mit sehr vielen verschiedenen Menschen gearbeitet. Jeder hat natürlich auch verschiedene Stärken und Schwächen und auch Vorlieben. Aber zu der HR-Business-Partner-Rolle gehört datengetriebenes Arbeiten dazu. Das kenne ich auch gar nicht anders. Das kenne ich auch überhaupt nicht anders. Und es gibt unglaublich viele KPIs, OKRs, mit denen man gearbeitet hat, unterschiedlichste Möglichkeiten, das zu visualisieren, damit auch zu arbeiten. Und ich glaube, ein gutes HR-Business-Partner-Team kann auch nicht erfolgreich sein ohne Daten, weil letztendlich als HR-Business-Partner arbeitest du mit dem Business und das Business spricht in Zahlen. Ja. Deswegen, ich stimme dir zu, dass vielleicht diese Data-Science-Rolle oder Data-Analyst-Rolle mit Fokus HR größer wird. Widerspreche dir aber, dass das nicht bereits sehr, sehr tief verankert ist in der täglichen HR-Arbeit.
Jetzt kommen wir aber genau zu dieser Bubble und du bist hauptsächlich in der Tech-Bubble, viel auch in Startups. Und ich glaube schon, dass da natürlich sehr, sehr stark schon einfach auch mit Daten gearbeitet wird und auch einfach gearbeitet werden muss. Meine Erfahrung ist, ich habe viel Zeit in Konzernen vorher verbracht, viel auch im Mittelstand verbracht, da ist das überhaupt nicht gang und gäbe. Gar nicht. Und da arbeitet auch ein People-Business-Partner so gut wie gar nicht mit Zahlen. Klar hast du hier und da immer mal irgendwie ein bisschen Zahlen und Daten, gar keine Frage, weil ganz ohne kommst du ja auch nicht aus. Aber nicht der Rede wert oder dass sie irgendeine Basis für irgendeine Entscheidung wären. Und da gebe ich dir recht, Startup-Welt, Tech-Welt, total anderes Pflaster. Es ist, als würde man irgendwie Rot gegen Grün machen bei der Ampel. Definitiv komplett anders, aber in größeren Unternehmen hinkt man da in dieser Hinsicht einfach noch sehr, sehr weit zurück, ist meine Erfahrung. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst quasi mit einem kleinen Augenzwinkern diesen Stereotypen eingebaut. Den meine ich natürlich nicht ernst, falls mich irgendjemand hier missverstanden haben sollte. Aber genau das ist die Erfahrung, die ich leider einfach gemacht habe. Und ich glaube, wenn du tech-affin bist, bist du automatisch auch so ein bisschen datenaffin, weil das irgendwie so ein bisschen ineinander manchmal auch überschwimmt. Und von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass deine Erfahrung da eine komplett andere ist als meine. Und irgendwo wird in der Mitte wahrscheinlich so das Gros dann sein. Aber deswegen glaube ich schon, dass wir diese Position einfach brauchen. Ja. Vielleicht auch in manchen Unternehmen mehr und in manchen Unternehmen weniger. Ich stimme dir voll zu, dass das eigentlich ein wesentlicher Teil ist von People-Business-Partnern. Aber ich glaube, dass das eben nicht überall so gelebt wird und dass da einfach sehr viel Nachholbedarf ist und wahrscheinlich jemand gebraucht wird, der sich damit erst einmal nur auseinandersetzt.
Ja, ich glaube, das hängt dann aber wahrscheinlich auch mit der Rolle des HR-Business-Partners zusammen. Wenn das wirklich ein Partner ist, der tatsächlich einen Tisch am Platz hat, glaube ich, auch in großen Unternehmen oder in Konzernen ist das mit dabei. Und wenn natürlich HR eher diese Servicekraft ist oder Dienstleister, dann natürlich ist da vielleicht der Need auch noch gar nicht da, mit Daten zu arbeiten, weil man sowieso nicht an strategischen Themen beteiligt ist. Ja. Und vielleicht auch noch mal ganz kurz, weil wir immer von Konzernen sprechen, es gibt ja auch große Tech-Konzerne. Also ich glaube, wenn wir oft Konzerne sagen versus Tech, da denken wir jetzt nicht an diese großen Tech-Unternehmen, wenn wir von Konzernen sprechen, sondern eher vielleicht größere deutsche Unternehmen, die vielleicht trotzdem noch ein bisschen traditioneller oder alteingesessener sind, versus Facebook, Amazon, die natürlich auch Konzerne sind, aber natürlich Tech und dadurch auch agiler. Eine Rolle, die ich sehr, sehr stark sehe, oder es ist gar nicht eine Rolle, sondern es ist eher so ein Fokus von der Rolle, könnte HR-Business-Partner sein, könnte HR-Manager sein, whatever. Ich glaube, die Wichtigkeit von Organisationsdesign wird immer größer. Das heißt, wirklich zu schauen, wie man die Organisation und die Strategie aufeinander abstimmen kann und die näher zusammenbringt. Mhm. Und Organisationsdesign oder Organizational Design, da geht es ja wirklich darum zu gucken, was ist long-term die Strategie vom Unternehmen und wie kann man das letztendlich in die Praxis umsetzen, wie kann man da verschiedene Strategien, Prozesse aufsetzen, die das unterstützen, die dabei auch effizient sind, produktiv, fokussiert und natürlich auch die ganzen anderen Bereiche und Aspekte, die beim Unternehmensaufbau enorm wichtig sind, nicht außer Acht lassen. Mhm. Und ich glaube, das wird viel, viel, viel wichtiger, dass HR-MitarbeiterInnen auch wissen, was Organisationsdesign bedeutet und wie man das auch aus dem HR-Bereich antreiben kann. Ja. Weil ich glaube, es gibt hier unglaublich viele Skills oder auch Erfahrungswerte, auf die wir zurückgreifen können. Es ist unglaublich wichtig, dass man sich natürlich anschaut, zuerst, was ist die Strategie, was ist die Vision, ist die wirklich klar und wenn nicht, wie kann man da vielleicht für Klarheit sorgen oder das vielleicht anstoßen. Mhm. Dann aber auch schauen, okay, wie kann das runtergebrochen werden auf das Unternehmen selber, welches Skillset benötigen wir, um diese Ziele langfristig zu erreichen, wie ist vielleicht ja, das Unternehmen an sich schon aufgebaut, was die Mitarbeiter angeht, welche Positionen haben wir, welche Führungskräfte benötigen wir, wie viele Hierarchien werden vielleicht auch benötigt. Und mit Hierarchien kommen dann auch wieder Entscheidungsprozesse dazu. Welche Entscheidungsprozesse braucht man wirklich? Wo kann man Mitarbeiter einfach frei laufen lassen in der Hoffnung oder mit dem Vertrauen, dass das die nötigen Ideen und Ergebnisse bringt? Mhm. Dann aber auch, ja, welche Technologien wollen wir wählen? Wieder das Thema Tooling. Welche Tools benötigen wir, um unsere MitarbeiterInnen so gut aufzustellen, dass sie sich wirklich auf den Job fokussieren können und da nicht unnötige Zeit verschwenden. Dann natürlich auch Employee Lifecycle, Retention, das sind alles unglaublich wichtige Daten, die man auch einfließen lassen kann, was die Long-Term-Planung angeht. Ne? Wenn man weiß, Mitarbeiter in Position X verlassen das Unternehmen nach, keine Ahnung, 24 Monaten, okay, dann kann man das ungefähr schon einplanen. Wann muss man vielleicht wieder anfangen mit Recruiting? Wo gibt es dann vielleicht auch Probleme, was das Unternehmen angeht, weil wir Not am Mann oder Not an der Frau haben werden? Also da gibt es so, so viel, was von HR beigesteuert werden kann. Und ich glaube, dadurch werden wir auch viel mehr zum Partner. Wenn wir mit solchen Informationen, mit solchen Daten, mit solchem Wissen an den Tisch uns setzen, muss man uns zuhören. Und ich glaube, da kommt natürlich auch wieder dieses Datengetriebene dazu. Das ist unglaublich wichtig. Sobald du Daten und Fakten vorzeigst, kann man nicht sagen, nee, das ist einfach nur HR-Gelaber, sondern das ist wirklich schwarz auf weiß. Und wenn man das zusammen mit dieser Organisationsdesign, mit diesem Skillset verbindet, ist das, glaube ich, wirklich eine Rolle, die eigentlich nicht mehr wegzudenken ist.
Da stimme ich dir zu. Also ich habe exakt dieselbe Rolle. Von daher passt das tatsächlich gerade sehr, sehr gut. Und vielleicht ist das auch zukünftig eine Rolle, die sehr eng mit dem Data Analyst gepaart ist. Oder das ist eine Person. Ich habe da auch noch mal eine weitere Position. Wie man sie jetzt nennt, keine Ahnung. Ich habe sie jetzt mal Employee Experience Spezialist genannt. Da geht es mir hauptsächlich darum, das Thema People Engagement, Employee Engagement ist immer mehr im Kommen. Kultur ist, glaube ich, wieder etwas, was deutlich mehr kommt, weil man erkannt hat, dass Kultur nicht bedeutet, ich stelle einen Kicker hin und eine Obstschale und ein paar geile Benefits schmeiße ich noch hinterher, sondern dass Kultur ein Miteinander ist und auch Werte, Unternehmenswerte beinhaltet, die nicht einfach blind vorgegeben werden, sondern auch bestenfalls gemeinsam erarbeitet und dann eben auch gelebt werden. Talentmanagement, so ein bisschen losgelöst vom Development, was ja auf professioneller Ebene mehr ist, sondern mehr Talentmanagement, wenn ich erkenne, da hat jemand ein total tolles Talent, das kann auch was Soziales sein oder was ein bisschen außerhalb der Arbeit sein, aber was vielleicht trotzdem den Unternehmensgeist so ein bisschen fördert, dass man da mehr reingeht. Und ich glaube, dass das ja einfach insgesamt auch die Employee Experience, wie die Reise im Unternehmen verläuft, von Pre-Onboarding sozusagen bis Offboarding, wie das alles verläuft, wie können wir das ja rundum smooth gestalten. Ich glaube, das wird immer mehr einfach ein Fokusthema werden. Ob die Rolle dann so heißt, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber das wäre jetzt so ein Vorschlag von mir. Ja. Und ich glaube, das wäre wieder eine Rolle, die auch natürlich sehr eng mit Organizational Design zum Beispiel zusammenarbeiten könnte und müsste.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, was vielleicht auch so ein bisschen nach außen noch wirkt, ist Employer Branding. Das ist auch, glaube ich, ein Skill oder ein Bereich, der noch wichtiger wird in der Zukunft. Wieder kurze Hinweis auf die Folge Gen Z oder Generation im Arbeitsalltag. Das war die vorletzte Folge. Da haben wir auch nochmal betont, wie wichtig es ist, wirklich das Bild des Unternehmens nach außen zu tragen. Und daher glaube ich, dass Employer Branding auch ein wichtiger Teil in der HR-Abteilung bleiben wird. Ja. Sei es jetzt eine explizite Rolle oder einfach ein Fokusbereich von jemandem im Team. Es ist unglaublich wichtig, um natürlich das Unternehmen zu verkaufen. Wir wissen, Fachkräftemangel ist ein Thema, was immer, immer größer sein wird. Das heißt, irgendwann gibt es nicht mehr unzählige BewerberInnen und man kann sich einfach aussuchen, wie man möchte. Nee, man muss tatsächlich um Nachwuchs kämpfen. Und da ist es unglaublich wichtig, dass man eben ein tolles, präsentables Bild nach außen trägt, dass man einladend wirkt und dass Leute tatsächlich einfach Bock haben, Teil des Unternehmens zu sein. Deswegen, ich will gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Das haben wir beim vorletzten Mal gemacht, aber Employer Branding meiner Meinung nach auch ein Skill. Unglaublich wichtig.
Und dann komme ich jetzt noch zu einer Rolle, da hast du auch in der vorletzten Folge gesagt, du glaubst, dass das wird, ja, dass das immer wichtiger noch wird und auch schon ist. Und diese Person nennt sich bei mir der Employee Wellbeing Spezialist.
Ah.
wie diese Rolle genau aussieht oder ob es tatsächlich auch wieder nur ein Fokusthema ist und ja, in eine Rolle eingearbeitet wird, das sei mal so jetzt in den Raum gestellt. Aber spätestens seit Corona ist Mental Health oder auch Gesundheit im Allgemeinen eines der ja wichtigsten Kriterien geworden für Personen, Menschen insgesamt. Damit einhergehend natürlich auch für Arbeitgeber. Und viele Arbeitgeber haben dort dann natürlich auch reagiert und haben so Unternehmen wie Open Up, Nilo Health oder wie sie noch so heißen, Coach Hub und. Ja, mit den Partnerschaften geschlossen, bieten da eben diese Sessions an über die oder Team-Sessions oder ja Webinare, was auch immer. Und ich glaube, dass das schon ein sehr, sehr guter Anfang ist. Ich glaube aber, dass da noch viel mehr gemacht werden kann und muss. Und vor allem glaube ich, dieses Thema hat jetzt gerade wie so eine Art ja Mini-Pausentaste bekommen, habe ich das Gefühl. Also es wird zumindest nicht mehr so thematisiert und es ist auch kein Fokusthema mehr, würde ich sagen, in dem Sinne. Zumindest in den Unternehmen, in denen ich gerade jetzt so war oder bin, gerade nicht so sehr. Das läuft jetzt so nebenbei, weil man, glaube ich, das Gefühl hat, ja, man hat ja jetzt schon alles dafür getan, ist ja jetzt alles so sicher und unter Dach und Fach. Ich glaube aber gerade in Zeiten von Remote Work und je länger wir Remote Work machen, gerade auch bei Unternehmen, die Remote First Only oder Remote Only Companies sind, wird das immer mehr Thema werden, weil auch Leute vereinsamen können durchaus und ja, auch bei den immer flexibleren Arbeitszeiten, Arbeitsmodellen verliert man sich vielleicht auch einfach eher mal. Und ja, von daher glaube ich, dass diese Position oder dieser Fokus einfach nochmal ganz wichtig ist, um nicht nur Sessions anzubieten, dass jeder individuell was für sich tun kann, sei es, was wenn es mit Arbeit zu tun hat oder auch privat, sondern dass auch im, ich nenne es mal im Office, egal ob das jetzt ein digitales Office ist oder eins vor Ort, ja, da einfach für das Miteinander, für das Wellbeing der Mitarbeiter in welcher Form auch immer nochmal ganz anders gesorgt wird und ein anderer Fokus drauf gelegt wird. Weil es wird komplexer, unsere Arbeitsweise. Ja. Und ich glaube, da ist die Chance sehr hoch, dass wir uns verlieren als Menschen. Und gerade das sollten wir möglichst vermeiden, um das Miteinander, die Stärken und Schwächen ja anders nutzen zu können.
Ja, sehr guter Punkt. Habe ich tatsächlich nichts hinzuzufügen, würde ich so stehen lassen. Aber vielleicht so abschließend, was so die Rollen angeht. Ich glaube, durch unsere Erklärung wurde schon deutlich, dass wir jetzt nicht für jede Idee, für jedes Skillset direkt eine neue Rolle schaffen können oder vielleicht auch nicht wissen, wie man die einfach so schaffen kann. Ich glaube, was wahrscheinlich in der Zukunft auch noch ein größeres Thema sein wird, ist, dass an sich Positionen fließender werden und es nicht so harte Strukturen gibt. Du bist jetzt nur für HR-Ops zuständig, du machst nur Wellbeing, du machst nur Learning Development. Ich glaube, dass tatsächlich die Rollen vielseitiger sein werden, dass man da tatsächlich sich auch so ein bisschen anpassen muss, je nach Need, je nach Problem aktuell im Unternehmen und dass man da vielleicht auch wirklich einfach verschiedene Projekte vorantreibt und wenn die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, abgeschlossen sind oder laufen, dass man dann sich vielleicht nochmal ein anderes Thema zur Brust nimmt und sich damit auseinandersetzt. Deswegen, ich glaube, wir werden weggehen von diesen ganz starren Grenzen und versuchen einfach ein bisschen agiler zu sein und uns einfach anzupassen auf die Gegebenheiten, die wir benötigen. Mhm. Ich glaube, es wird Rollen weiterhin fest geben. Es wird immer eine Person geben müssen, die sich mit Themen wie Payroll, Verträge und so weiter auseinandersetzen müssen. Wir sind natürlich irgendwann an einem Punkt, wo das Computer komplett alleine können. Aber an sich, ich glaube, so diese HR-Business-Partner-Rolle, die könnte sehr, sehr viele dieser Themen aufgreifen, wenn alle anderen Prozesse und das Unternehmen an sich stark genug aufgebaut ist.
Ja, oder vielleicht ergänzend dazu, die People-Business-Partner-Rolle ist, glaube ich, eine zentrale Schlüsselfunktion, weil sie entweder, wie du gerade gesagt hast, viele Themen aufgreift oder die Schnittstelle zu all diesen Themen ist, genau. Weil sie einfach die Stimme für die Mitarbeiter ist und damit auch die Stimme ins HR rein und da dann wahrscheinlich viele spezialisiertere Themen drinnen sind, die dann von anderen vielleicht bearbeitet werden, aber ich glaube, die People-Business-Partner werden zukünftig die Stimme des HR sein.
Genau, die treibende Kraft, die Sparring-Partner vom Business und den Mitarbeitern.
Jetzt ist vielleicht die Frage, was wären dann jetzt so die ersten Schritte, um in dieses neue HR überhaupt zu kommen? Und da will ich gar nicht viel zu sagen. Ich glaube, das muss jedes Unternehmen auch so ein bisschen für sich rausfinden. Aber vielleicht mal so eine ganz kurze Guideline. Der erste Schritt, Bestandsaufnahme machen. Am besten Employee Lifecycle dazu zur Orientierung nehmen und auch die Unternehmenskurve. Wo steht mein Unternehmen gerade? Was braucht quasi mein Business eigentlich gerade? Und anhand des Employee Lifecycles einfach mal eine Ist-Analyse machen. Was bieten wir schon alles? Was machen wir schon alles? Und vielleicht auch mit einem Ampelsystem versehen. Was läuft tipptopp? Wo ist es noch ausbaufähig? Und wo machen wir noch gar nichts? Und dann eben in die Fragen gehen. Wie ist die Strategie des Unternehmens? Wie sind die Ziele? Sind wir auf Kurs oder müssen wir uns anders aufstellen? Können wir den kommenden Themen entgegengehen, so wie wir gerade aufgestellt sind? Fehlen uns Inhalte? Sind wir genügend im Team? Haben wir die richtigen Ressourcen? Müssen wir andere noch dazu holen? Ich glaube, das sind Fragen, die man sich dann eben stellen sollte und darauf basierend dann ein Sollbild aufmalen. Ne? Also mit dem Ziel, okay, das und das sind die Unternehmensziele, bis dann sollen die wahrscheinlich erledigt sein. Was sind meine Schritte, die ich bis dahin ab Zeitpunkt jetzt machen muss, um dahin zu kommen und HR unterstützend das begleiten zu können, diese Prozesse? Mhm. Und das Ganze dann am besten in einer HR-Roadmap aufbrechen, in Quartale, in Phasen, in Monate, was immer da am besten funktioniert, um auch wirklich genügend Puffer einzubauen, aber um auch wirklich kleine Mini-Steps einzubauen. Ich glaube, ganz wichtig ist es, dass es keine allgemeine Roadmap ist, nur für, keine Ahnung, VP of HR, sondern dass das fürs Team eine Roadmap ist, mit der sie arbeitet und dass da die Projektskills natürlich noch mehr kommen müssen. Aber das ist, glaube ich, so, kann man so zusammenfassen als die ersten Schritte und von da aus sieht man dann eben, wie es weitergeht.
Ja, du hast, glaube ich, ganz gut so Organizational Design mal erklärt, wie man das angehen könnte aus HR-Perspektive. Ja. Total gute Punkte. Ich glaube, was vielleicht hier auch wichtig ist zu berücksichtigen, wenn man so eine Roadmap hat und die natürlich auch kommuniziert, auch zum Business oder zu der Geschäftsführung, sind das natürlich auch Dinge, die du sehr gut messen kannst. Du kannst die Erfolge vom Team zeigen, du kannst zeigen, was es vielleicht auch für einen positiven Wert oder was für eine positive Auswirkung das auf das Unternehmen hatte, auf die Stimmung. Da kommt wieder das Thema KPIs oder OKRs mit rein. Ja. Das macht die Arbeit messbar und das hilft wieder in der Kommunikation und vielleicht auch für mehr MitarbeiterInnen zu pushen für Tools und so weiter und so fort. Deswegen unglaublich wichtig, um natürlich zielgerichtet zu arbeiten, aber auch um vielleicht die Dinge einfordern zu können, weil man Erfolge vorzuweisen hat.
Und ganz wichtig vielleicht noch an dieser Stelle, was ich leider häufig erlebe, ist, die HR-Roadmap ist einmal erstellt und dann verstaubt sie. Bitte regelmäßig reviewen, einmal im Quartal mindestens draufschauen, gucken, wo stehen wir. Passt das alles? Das sollte wirklich dann auch jemand machen, der dann sich den Gesamtüberblick anschaut und guckt, läuft alles? Müssen wir noch irgendwo verlängern? Können wir woanders schon mit anfangen? Müssen wir umschiften? Haben sich die Unternehmensziele geändert? Also das bitte nicht einmal und dann war's das machen, sondern das ist ein andauernder Prozess.
Genau, typisch Sprintplan. Typisch Sprintplan. Aber auch wirklich sich eingestehen, wenn was nicht geklappt hat.
Ja.
Und sagen, okay, das war ein Fuck-up. Wie können wir daraus lernen? Wie können wir das besser machen? Ich glaube, das ist wichtig, weil Fehler werden passieren. Wir sind alle Menschen. Und einfach iterieren und gucken, wie kann man die Ziele weiterhin verfolgen.
Ja.
Super. Und vielleicht jetzt, um das Thema abzuschließen, ich habe das Gefühl, wir könnten noch eine weitere Stunde quatschen. Aber einfach, um nochmal zusammenzufassen, was wir versucht haben, vielleicht auch so zu übermitteln. Wir sind der Meinung, dass Barrieren gebrochen werden müssen. HR muss einen Platz am Tisch erhalten. Das wird ganz viele Benefits haben, natürlich für HR selbst, aber auch für das Unternehmen, für den Erfolg des Unternehmens und natürlich auch den weiteren Aufbau. Ich glaube nach wie vor, es werden viel mehr Ressourcen benötigt. Zum einen, was wirklich Manpower angeht, Womenpower, aber auch wirklich, was Tools angeht, um die Produktivität weiter zu steigern. Ich glaube auch, dass es enorm wichtig ist, dass HR den Support von der Organisation erhält. Das haben wir beide schon erwähnt. Oft wird HR nicht gehört oder will nicht gehört werden. Und wenn da wirklich der Wille nicht da ist auf Unternehmensseite, ist es unglaublich schwer, Veränderungen aus HR-Sicht zu betreiben. Letztendlich muss man zusammenarbeiten. Andernfalls wird HR eine Servicekraft bleiben, die nicht strategisch arbeiten kann oder die wirklich nur sehr begrenzt Veränderungen aufarbeiten kann. Und last but not least, und da haben wir jetzt gar nicht so wirklich drüber gesprochen, vielleicht indirekt, ist auch die Weiterbildung in den HR-Abteilungen. Ein unglaublich wichtiger Punkt. Wie wir schon ganz am Anfang erwähnt haben, in nur 3 Jahren hat sich so viel auf dem Markt verändert und HR war wirklich in der Mitte vom Chaos, musste sich allen Gegebenheiten stellen. Natürlich waren alle davon betroffen, aber HR musste wirklich handeln, um verschiedene Dinge möglich zu machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das weiterhin der Fall sein wird. Die Arbeitswelt verändert sich stetig, es kommen neue Herausforderungen auf uns zu. Wir müssen sicherstellen, dass wir arbeitsrechtlich uns immer im grünen Bereich bewegen, wenn es grau wird, dass es nicht zu grau wird. Mhm. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dass wir uns stetig weiterentwickeln, dass wir da die Möglichkeit auch vom Unternehmen erhalten, aber natürlich auch von uns diese intrinsische Motivation da ist, sich anzupassen, sich mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen, zu gucken, okay, hybrides Arbeitsmodell oder komplett remotes Arbeitsmodell, was bedeutet das? Wie kann ich da vielleicht die Experience an sich besser machen und tatsächlich auch proaktiv Themen anstoßen? Und ich glaube, das ist ein Abschluss so von meiner Seite, was das Thema angeht. Ich bin mega gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr noch andere Ideen habt. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwann einen Teil 2 zu diesem Thema aufnehmen werden, einfach weil in so kurzer Zeit so viel passieren kann und es einfach total Spaß macht, sich da auszutauschen.
New Learning.
Willst du direkt loslegen?
Sehr gerne. Das ist jetzt was komplett anderes, aber ich dachte, ich locker die ganze Stimmung mal ein bisschen auf hier.
Ja, locker uns auf.
Mein New Learning, jetzt bin ich ja frisch gebräunt, wie Martina so schön erkannt hat, vielen Dank, aus dem Urlaub wiedergekommen und mein Urlaub fand in Portugal statt, erst unten an der Algarve, was sehr, sehr schön ist, da waren wir letztes Jahr auch schon. Wie gesagt, vielleicht wandere ich irgendwann aus.
Ich besuche dich.
Sehr gerne. Und die letzten 5 Tage haben in der Stadt stattgefunden. Und zwar, letztes Jahr waren wir in Lissabon und dieses Jahr in Porto. By the way, Porto kann ich nur empfehlen. Das ist aber nicht mein New Learning, sondern mein New Learning ist, kein Stadturlaub nach entspanntem Strandurlaub machen.
Oh ja,
also,
oh Gott.
Also, vielleicht für alle ZuhörerInnen nochmal, die vielleicht unsere Intro-Folge noch nicht gehört haben. Martina und ich wohnen beide in Berlin, was ja schon Stadt genug ist. Und, und genau das habe ich leider auch gemerkt. Also so entspannt das auch war, dass man halt ohne Zeitdruck irgendwie irgendwo langschlendert und Essen genießt etc. So anstrengend ist es halt auch einfach körperlich durch so eine Stadt zu rennen. Und vor allem, wenn die dauernd bergauf und bergab geht. Und und ich muss sagen, das haben wir uns jetzt felsenfest vorgenommen. Das machen wir nicht nochmal. Und an dieser Stelle mein New Learning, eben auch für alle anderen da draußen, lass es sein. Lass es einfach sein. Wenn du entspannt sein möchtest, dann bitte genieß den Strandurlaub, den Bergurlaub, geh wandern, mach irgendwas, aber guck dir bitte zum Schluss keine Stadt an. Das nimmt das Feeling.
Vielleicht besser, ja.
Ja, das war aufgrund der Flüge leider nicht anders möglich. Das ist natürlich auch immer noch so ein Punkt. Aber deswegen haben wir gesagt, okay, wenn es nicht möglich ist, nächste Mal das andersrum zu machen, dann lassen wir es einfach. Dann machen wir nur Strandurlaub.
Nur entspannen. 3 Wochen lang.
Also,
auch nicht schlecht.
Ja, also 2 Wochen kann ich nur empfehlen, war mein erster Urlaub, der exakt 14 Tage lang war. Ich war noch nie in meinem Leben so lange im Urlaub. Und das war wunderschön, aber dementsprechend nächste Mal dann auch nur Strand und Erholung.
Ja. Sehr schön.
Was hast du so mitgebracht?
Ja, mein Learning ist tatsächlich berufsbezogen. Das habe ich jetzt am eigenen Leibe erfahren müssen. Und zwar arbeite ich in einem meiner Projekte aktuell mit einem nicht ganz so tollen Tool. Passt zum Thema. Und da ist mir tatsächlich ein Fehler passiert, der datenschutzrechtlich nicht ideal war. Es war kein super brenzlicher Fall, wir mussten das nicht mal melden, also es ist wirklich nur so eine Kleinigkeit. Aber ich bin schon ein bisschen perfektionistisch, was das angeht. Ich habe ja jahrelang im Recruiting gearbeitet und genau im Recruiting ist mir jetzt ein Fehler passiert. Und das hat mich enorm verärgert und hat mir aber auch nochmal gezeigt, wie wichtig die richtige Toolwahl ist. Vielleicht so als Beispiel, also das war ein Tool und da wurden tatsächlich Informationen falsch abgespeichert von der Bewerbung, was natürlich absolut nicht geht. Und Laufe der Arbeit ist mir eben nicht aufgefallen, dass das Tool dann Fehler gemacht hat, weil es kein offensichtlicher Fehler war. Und der ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, als das Missgeschick passiert ist. Ich möchte das auch gar nicht zu sehr vertiefen, aber das hat mir nochmal gezeigt, wie unglaublich wichtig es ist, sich gute Tools zu holen. Und wenn man weiß, dass man eher schwächere Tools zur Hand hat, dass man da vielleicht nochmal doppelt und dreifach drüber schaut, auch Dinge, die eigentlich automatisiert sind, kann trotzdem falsch ablaufen. Und ich habe mich zurückerinnert an all die Tools, über die ich mich in der Vergangenheit geärgert habe im Recruiting und die jetzt im Vergleich dazu wirklich der Himmel auf Erden sind. Also da gibt es so viele Tools, die nicht perfekt sind, aber die es zumindest schaffen, einen CV richtig abzuspeichern. Und das war mein Learning.
Wow.
Schätze das, was du hast. Selbst wenn es nicht perfekt ist, kann immer schlimmer sein.
Wenn das mal nicht motivierende Worte sind, dann weiß ich auch nicht.
Ja, ich habe jetzt total Lust auf Entspannen und Strand und nichts tun.
Ja, da komme ich mit. Ich kann da übrigens einen ganz tollen Ort empfehlen, in Portugal.
Portugal. Ja, vielleicht nächstes Team Offsite.
Ja, du, wer weiß. Boah. Ich kann da was empfehlen.
Ja, ich versuche immer noch Japan möglich zu machen, aber ich glaube, das ist eher Wunschdenken.
Ja, wobei, in der Konstellation würde ich auch mal damit hin, ne? Also, war ja bisher noch nie so Japan-Fan, aber so
auf
langsam habe ich...
Auf Kosten des
Hauses? Ja, aber so langsam muss ich sagen, auch aufgrund deiner YouTube-Videos, habe ich langsam mal Lust, mir das anzugucken.
Gerne. Ich plane eine kleine Reise nächstes Jahr, vielleicht so random Fact, für Freunde, Freundinnen. Und mein Mann und ich wollen so ein bisschen Touriführer in Japan spielen. Und wer weiß, vielleicht ist Valeska mit am Start.
Wenn ja, gibt es eine Podcast-Folge dazu. Da kann
aus
das
Japan.
Das verspreche ich. Aus Japan.
Aus Japan, das wäre richtig lustig.
Dann machen wir vielleicht einen Videopodcast. Das muss man ja auch festhalten. Oh ja. Je, ich habe Angst.
Jetzt fangen wir an zu träumen. Oh
ich habe Angst, wenn ihr jetzt Martina sehen könntet, dann wüsstet ihr, jetzt ist der Zeitpunkt aufzuhören.
Ja. Wenn es am schönsten ist, ne, gehen wir lieber.
Eben. Martina, es war mir ein Fest. Ich könnte mich noch Stunden mit dir unterhalten und habe wahnsinnig viel mitgenommen heute. Ich glaube, auch. Wir haben noch sehr viel vor uns. Es wird eine wahnsinnig spannende Reise. Ich habe das, glaube ich, auch schon in der vorletzten Folge zwecks Generationen gesagt. Aber man muss ja natürlich dazu sagen, es geht auch gerade alles so ein bisschen ineinander über. Von daher vielen lieben Dank für die wahnsinnig tollen Insights und dann bis zum nächsten Mal.
Ja, wir sehen uns ja gleich schon wieder für alle ZuhörerInnen. Wir sind heute Abend noch verabredet. Jetzt muss ich ganz schnell duschen. Und dann sehen wir uns ja schon in einer halben Stunde wieder.
Also flotti.
Macht's gut, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.